Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Dezember 2025 mit
noch mehr russischen, das ist gelogen, einem Nachtrag zu russischem Vermögen,
einer skurrilen Nachricht,
Wachstum durch Arbeit,
dem Anti-Klima-Omnibus,
einem klaren Blick aus Dänemark,
der US-Sicherheitsstrategie,
einer Impfentschwörung,
Schamjaft zum Kongo,
nützlicher KI,
zwei guten Nachrichten,
eine gute Idee von links,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein,
Katrin Rönicke, Punkt.
Nun denn, du hast einen Nachtrag.
Ja, der ist nicht ganz kurz, aber also Deutschland und ein paar andere EU-Staaten hatten wir letzte Woche. Die Europäische Union würde gerne das russische staatliche Vermögen, das in der Europäischen Union sowieso eingefroren ist, ganz festsetzen, einen Kredit aufnehmen und diesen Kredit mit diesem Vermögen besichern und das Geld von diesem Kredit dann der Ukraine geben, um die Verteidigung weiter zu finanzieren und auch den Staatsbetrieb aufrechtzuerhalten. Gibt ein Problem, Belgien war dagegen, weil Belgien sagt, dann verklagen die uns hinterher und dann bleibt Belgien auf den ganzen Problemen sitzen und auf Haftung und so weiter. Es gab eine Truppe Wissenschaftler, unter anderem auch aus Belgien, den der Financial Times geschrieben haben, ist eigentlich kein Problem, das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann hatte ich einen kurzen Austausch mit Jörg Lau, der ist Auslandskorrespondent bei der Zeit auf Blue Sky und der sagte auch, de Wever, also der belgische Chef, ist ein Rechtskonservativer, der immer noch in den 90er Jahren verhaftet ist und darum nicht begreift, dass wir in einer neuen Zeit leben, in der sowas möglich sein kann. Und jetzt haben sich diese Woche, und das ist eigentlich ganz spannend, Deutschland und ein paar andere EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, per Mehrheitsentscheidung eine rechtliche Grundlage zu schaffen, mit der dieses russische Staatsvermögen in dem Sinne verwendet werden kann, wie ich eben erzählt habe. Mhm. Schritt 1 ist, sie beschließen, dass die Rückübertragung dieses eingefrorenen Vermögens unbefristet verboten wird. So, das ist Schritt 1. Dieser Schritt 1 geht im Rat mit einer qualifizierten Mehrheit, der muss also nicht einstimmig sein. Das heißt, Russisch-Ungarn kann da wenig gegen unternehmen. Was sie sonst gemacht haben ist, also bisher musste das alle halbe Jahr, müssen die Sanktionen überprüft werden, verlängert werden. Die Frozen Assets sind Teil der Sanktionen und Ungarn hat halt alle halbe Jahr gesagt, nö, machen wir nicht mit, Veto, um dann irgendwelche Vorteile für sich selbst rauszukriegen. Das Ding kann damit vorbei sein. So, was sie machen ist, sie berufen sich auf einen Artikel aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und zwar Artikel 122. Ich zitiere, nicht komplett, aber zum Teil. Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betreffenden Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Union zu gewähren. Sprich, wenn alle außer Ungarn sagen, sie haben gravierende Schwierigkeiten, dann ist das so und dann bleibt das auch so. Mhm. Ja, bis heute Abend wird es entschieden, schriftlich, so per Umlaufbeschluss irgendwie wollen die das machen. Jetzt steht das mit der qualifizierten Mehrheit nicht so ausdrücklich in Artikel 122, hast du ja gehört. Mhm. Das ergibt sich aber daraus, dass der Rat der Europäischen Union diesen Beschluss fassen würde und im Rat reicht typischerweise eine qualifizierte Mehrheit, solange nicht mehr als 4 Abweichler dabei sind. Also mehr als 4 Vetos verhindern das, weniger als 4 Vetos nicht. Und diese 4 Vetos scheint es derzeit nicht zu geben, weil nur Belgien aus seinen Gründen und Ungarn und die Slowakei aus russischen Gründen sich querstellen, immer mal wieder. Mhm. Jetzt sagt die EU-Kommission, die wirtschaftliche Lage der EU würde sich erheblich verschlechtern, wenn der Ukraine das Geld ausgeht. Weil das ist ein ganz, ganz witziger Trick über Bande. Also die EU sagt, wir helfen ja der Ukraine, das kostet Geld. Ja. Wenn der Ukraine aber das Geld ausgeht, kostet uns das so viel Geld, dass wir gravierende wirtschaftliche Schäden haben werden. Und das ist eine, Zitat, unmittelbare Bedrohung für die wirtschaftlichen Interessen der Union.
Tja.
Und solange die bestehen bleibt, bleibt das Geld auch eingefroren.
Tja.
Was finde ich ganz cool. Also, ne, Geld einfrieren, dann Kredit aufnehmen, mit dem eingefrorenen Geld absichern, Kreditgeld der Ukraine geben und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Russen randalieren weiter, alles bleibt wie gehabt. Oder die Russen werden zivilisiert. Dann gibt es einen Beginn von Reparationsverhandlungen, wie im Völkerrecht vorgesehen. Und da steht dann am Ende eine Summe und die kannst du mit diesem Frozen Asset Kredit-Dingsi, kannst du die verrechnen.
Ja.
Was auf eine Art eine Win-Win-Situation ist. Was ein bisschen zynisch klingt, weil die sind im Krieg. Zwischenzeitlich hat dann die russische Zentralbank angekündigt, Euroclear zu verklagen. Euroclear ist dieser Laden in Belgien, von dem ich letzte Woche erzählt hatte, bei dem das russische Geld rumliegt. Die Russen sagen, Achtung, was die Europäische Union da vorhat, das ist illegal und das ist völkerrechtswidrig.
Ja.
Was es nicht notwendigerweise ist, weil die Russen ja die Ukraine überfallen haben, was wiederum völkerrechtswidrig ist, hatte ich auch letzte Woche gesagt. Der Witz daran könnte sein, je eher und schneller die Russen klagen, desto eher und schneller wird gerichtlich festgestellt, ob das jetzt illegal ist oder ob nicht.
Ja.
Wobei das den Russen sowieso egal sein dürfte, weil Völkerrecht ist den Russen egal, weil sonst hätten sie
die Ukraine nicht angegriffen.
Die Ukraine nicht. Aber ja, das ist der Trick, den sie gerade versuchen. Im Moment hatte ich ja eben gesagt, so per, ich nenne es mal Umlaufbeschluss, nächste Woche gibt es dann auch nochmal eine Ratssitzung, da wollen sie das dann festzurren, falls sie es da dann festzurren können.
Weil es schon so ernst ist, schiebe ich die skurrile Nachricht ein bisschen nach hinten und mache einfach weiter bei der EU und auch der Ukraine. Es gab ja jetzt sehr viel Wirbel um eine neue US-Sicherheitsstrategie. Mhm. Ein Papier von 33 Seiten, das verlinke ich in den Shownotes, dass man sich aufmerksam durchlesen kann, was man auch schafft, weil es eben nicht so wahnsinnig lang ist. Und sehr viel Wirbel gab es da vor allem, weil Dinge jetzt nochmal zu Papier gebracht wurden, die aber auch schon oft gesagt wurden und die auch schon die EU richtig krass brüskiert haben. Ich erinnere da an die Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr, wo so Sachen wie, ja, in der EU gibt es ja ein Problem mit Meinungsfreiheit, hier gibt es Zensur, dann außerdem die ganzen Migranten, die ihr reinlasst, das, im Grunde so ein bisschen dieses Insinuieren des großen Austausches, der stattfindet, was ja eine Verschwörungstheorie ist, eine rechte.
Wie war das? Zivilisatorischer Zusammenbruch drohe uns hier, ne?
Die zivilisatorische Auslöschung ist, glaube ich, das, der Wortlaut, genau.
Okay.
Also es ist heftig, es ist ein Gepolter, es ist für alle, die sich eben auch schon immer mit diesen Themen beschäftigen, nicht überraschend. Also das ist wirklich auch, was ich sage, was du sagen würdest, was auch eine Claudia Major zum Beispiel bei Maybrit Illner gesagt hat, was, ne, weil es eben schon so oft gesagt wurde, aber dass es schwarz auf weiß auf Papier steht, das ist dann doch ein bisschen neu.
Das hat ja schon Goethe gesagt. Ja? Grau ist alle Theorie. Nee, das war der andere Satz. Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Der andere, den ich meinte, denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.
Ja, das können wir jetzt getrost nach Hause tragen, was wir da irgendwie bescheinigt bekommen haben. Also die Frage ist, welche Auswirkungen hat das jetzt? Und da gibt es ein paar ganz interessante Analysen und auch ein paar ganz interessante Lesarten. Was ich nur mitgeben will, ist etwas, was mir auch aufgefallen ist diese Woche beim Nachrichtenlesen, nämlich dieses Gepolter, ja, das ist halt nicht neu. Also das hören wir einfach schon die ganze Zeit und trotzdem gibt es gleichzeitig auch andere Signale oder gibt es gleichzeitig dann eben doch Verhandlungen, Gespräche, gibt es ja Unterstützung weiterhin, auch militärische Unterstützung durch die USA in der EU. Und dazu passt auch eine Nachricht von gestern, dass das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet hat, was unsere Abwehr, also unsere militärische Wehrfähigkeit stark unterstützen wird. Hier ist die Rede von letztendlich 8 Milliarden Dollar, die weiterhin in Richtung EU fließen sollen. Und es ist wirklich ein krasser Kontrast letztendlich, dieses Gesetz, was jetzt verabschiedet wird, wo auch nicht so ist, dass jetzt Donald Trump noch sagen kann, nö, das verabschieden wir nicht, sondern er hat schon angekündigt, er wird seine Unterschrift da auch drunter setzen. Also das ist tatsächlich Gesetz, steht im krass Kontrast zu dem, was eben in diesem Papier steht, in diesem Sicherheitspapier, bei dem man das Gefühl hat, ah ja, okay, da hat irgendwie Wladimir Putin mitgeschrieben oder diktiert oder die AfD oder wer auch immer hier gerade Europa zersetzen will. Also das finde ich das eine Interessante, dass man das auch, das eine sind eben die Worte in diesem Sicherheitspapier, das andere sind die Taten in diesem Repräsentantenhaus und mit dieser Gesetzgebung.
Das passt auch dazu, ich glaube es war diese Woche bei Lanz, war Florence Gaub, auch eine Wissenschaftlerin, die in diesen Bereichen arbeitet, vor allen Dingen arbeitet die bei der NATO und die sagte, irgendwie, und das hat mich ein bisschen irritiert, aber es passt jetzt ganz gut dazu. Die sagte sinngemäß, ja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sicherheitsstrategien, also nationale Sicherheitsstrategien werden alle naslang von Staaten geschrieben und veröffentlicht und die werden auch wieder verändert. Und wenn man dann halt innerhalb der NATO unterwegs ist und mit den Kollegen und Kolleginnen redet, da ist alles ganz normal. Niemand macht sich da großartig Sorgen. Und da dachte ich auch, hä? Was ist denn jetzt los? Aber ja. Anscheinend ist das, was Sie in die Sicherheitsstrategien schreiben, immer noch mal was anderes als das tatsächliche Handeln, das dann über Gesetze geregelt wird.
Exakt, das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns trotzdem Sorgen machen sollten, und zwar ganz vehement. Und zwar, das ist ein Artikel, den ich beim Standard gefunden habe. Es gibt auch noch eine Langfassung dieser Sicherheitsstrategie, die jetzt nicht offiziell veröffentlicht wurde, sondern von der Plattform Defense One eingesehen werden konnte, die dann zusammengefasst hat, was da auch noch drin steht, wie die USA vorhaben, Europa im Grunde ideologisch zu spalten. Divide and conquer, ne, ist das Prinzip, das sehen wir ja auch immer wieder. Und dabei sollen Österreich ausgerechnet Italien, Ungarn und Polen eine besondere Rolle spielen, die aus der Europäischen Union quasi herausgelöst werden sollen, mit denen es dann durch die USA eine engere Kooperation geben soll, weil das natürlich auch die Länder sind, die auch jetzt schon, ich sag mal, offener für den Faschismus sind, um es vorsichtig auszudrücken.
Wer war das? Österreich, Italien?
Österreich, Italien, Polen und Ungarn. Zitiert wird es ich zitiere mal aus dem Dokument, da drin steht, und wir sollten Parteien, Bewegungen und intellektuelle und kulturelle Persönlichkeiten unterstützen, die Souveränität und die Erhaltung, / Wiederherstellung traditioneller europäischer Lebensweisen anstreben und dabei weiterhin proamerikanisch bleiben. Und die sieht man halt vor allem auch in Österreich. Und da geht es natürlich auch um die Unterstützung solcher Gruppen wie der Identitären Bewegung. Die FPÖ ist es in Österreich, die Faschisten in Italien. Ungarn ist regiert aktuell noch von Orbán. Da bin ich übrigens mal gespannt, was das nächste Jahr bringt. Denn so fest sitzt der auch nicht mehr im Sattel. Also das könnte positive Veränderungen nächstes Jahr geben.
Oder negative. Wer weiß, was danach kommt. Ne?
Ja, der aktuelle aussichtsreichste Kandidat erscheint mir aber auf den ersten Blick sehr vielversprechend, muss ich sagen. Aber da können wir uns dann nächstes Jahr noch mal intensiver mit beschäftigen.
Der müsste ja auch den ganzen Staat zurückbauen. Also das ist ja nicht damit getan, dass Orbán weg ist. Orbán hat den Staat ja im Grunde protodiktatorisch auf sich zugeschnitten und das müsste rückgängig gemacht werden. Da bin ich echt drauf gespannt.
Sehen wir ja auch in Polen, wie schwer das dann ist, ne? Im Zweifel, das alles wieder in die ordentlichen Bahnen zu bringen. Genau, in Ungarn ist ein massives Problem mit der Pressefreiheit vor allem, die es im Grunde nicht gibt. Also die ungarischen Medienunternehmen sind alle Orbán-freundlich. Und in Polen war es ja vor allem auch ein Problem mit der mit dem Rechtsstaat. Egal, anderes Thema. Was ich sagen will, ist, dass auch wenn jetzt in diesen Gesetzen und auch vielleicht in der offiziellen militärischen Umgang miteinander, also zwischen den USA und Europa, sich vielleicht erstmal nichts ändert. Was passiert, ist eben diese krasse ideologische Beeinflussung, die Unterstützung von Parteien und Bewegungen hier in Europa, wie die Identitäre Bewegung, wie die AfD, wie die FPÖ, die natürlich versuchen, Europa von innen kaputt zu machen. Und wir sehen das ganz besonders stark aktuell in UK mit dieser Partei von Nigel Farage, der ja von Elon Musk gepusht wird, der wahnsinnig gute Umfragewerte leider hat. Also diese Strategie, die ist natürlich viel aussichtsreicher und die muss gar nicht in offizielle Gesetze gegossen werden, sondern das ist nochmal ein anderer Schnack der Beeinflussung und der Destabilisierung auch.
Hältst du das für realistisch? Also einerseits hast du natürlich solche Phänomene wie die AfD, die identitäre Bewegung und sowas, die sehr viel Unruhe stiften, auch sehr viel Unruhe stiften können, auch noch mehr Unruhe stiften können, aber Italien, also Giorgia Meloni.
Ja, gut.
Ja, die ist nicht so dumm, dass sie sich von der EU abwenden wird. Ich glaube auch, dass Polen nicht so dumm ist, dass sie sich von der EU abwenden wird und Österreich auch nicht.
Das stimmt.
Also die Vorteile, die aus der EU ziehen, sind viel, viel größer als die Vorteile, die sie von ja, einem, wie hieß das, würde einen Italexit zum Beispiel.
Ich glaube nicht, dass wir um einen richtigen Exit sprechen. Die werden okay. Natürlich in der EU verbleiben, sondern eher so wie Ungarn so eine Rolle einnehmen, nicht mitzumachen.
Und klar, Migrationspolitik verschärfen, das wäre so eine Möglichkeit.
Solche Dinge. Und ja, also sich einfach querzustellen, wann immer es geht.
Mhm.
Letztendlich ist das auch die Putin-Agenda. Letztendlich ist das auch das, was er und sein, also was das Ziel ist. Und ich finde, ja, genau da sollten
fear,
wir.
Uncertainty and doubt.
Genau, und ich finde, da sollten wir auch, wenn es dann solche, also wenn dieses Dokument echt ist. So, es gibt eine Quelle, die sagt, das gibt es und die daraus zitiert. Das heißt, das ist noch ein bisschen dürftig eventuell, aber wenn es denn echt ist und man sagen kann, das ist auch authentisch und das gibt's, diese Pläne sind real, dann ähnelt das auch so sehr den putinschen Plänen, Europa von innen zu zerstören, dass man auch hier sagen muss, dann müssen wir sie beim Wort nehmen.
Das sollten wir sowieso, denke ich.
Das sowieso, das
aber,
stimmt.
Aber sage ich ja ewig schon. Währenddessen haben die Dänen die USA beim Wort genommen. Dänemarks Militärgeheimdienst hat einen Lagebericht veröffentlicht und da steht drin, potenzielle Bedrohungen für Dänemark sind Russland, China und die USA. Und das ist neu. Sie begründen das mit dem Verhalten der USA unter Trump, inklusive, aber nicht nur der Ansprüche, die er auf Grönland erhebt, sondern auch die Nutzung wirtschaftlicher und technologischer Macht auch gegen Verbündete. Mhm. Sie haben aber auch reingeschrieben, dass Russland und China die Hauptbedrohungen für Dänemark bleiben. Ich vermute mal, die wollen den Amis da so ein Hintertürchen offen lassen. Aber ja, das ist eine interessante Entwicklung, die ich bei uns so noch nicht gesehen habe, obwohl unsere Geheimdienste ja auch langsam mit den Füßen scharren, habe ich so den Eindruck.
Dann bleiben wir nochmal bei der EU. Und zwar gibt es ja auch noch EU-Gesetzgebung und da werden gerade ein paar Sachen verabschiedet, die den Rückwärtsgang bedeuten, vor allem auch in Klima- und Menschenrechtsfragen. Und ich möchte so ein bisschen weiter ausholen, weil mir das so besonders auch vorkommt oder ich auch oft zeigen will, dass es nicht automatisch immer rückwärts gehen muss. Und zwar schaue ich zurück in das Jahr 2019. Ich finde, das war ein ganz besonderes Jahr. Das war nämlich ein Wahljahr, das Europawahljahr. Und es gab damals einen krassen Sieg oder einen krassen Erfolg, nicht Sieg, aber Erfolg grüner Parteien im Europaparlament. Und dass das so gelungen ist, das war, weil es einfach so eine Stimmung in der Bevölkerung gab, in der gesamten Bevölkerung, die im Grunde seit 2018 immer stärker geworden ist. Und 2018 begann die Fridays for Future Bewegung. Und das war das eine, also dass die Fridays for Future wirklich zu Hunderttausenden damals, muss man sich mal vorstellen, auf die Straßen mobilisiert haben, jeden Freitag.
Mhm.
Es war aber auch ein bisschen, glaube ich, verknüpft mit einem ganz bestimmten Video eines ganz bestimmten Influencers, das dann viral ging.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an. Ich und TJ, wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Ja. Der Rezo ist das, ne?
Das ist der Rezo.
Oh Gott, und ich muss gerade daran denken, wie die CDU dann ihren fleischgewordenen Enkeltrick Amthor ins Rennen geschickt hat, um ein Gegenvideo zu... Oh, war das alles schlimm. Ich schäme mich immer noch.
Die Zerstörung der CDU. ein Video. Ich meine, damals hat die CDU noch regiert in Deutschland, ne? Unter Angela Merkel zusammen mit der SPD, genau wie jetzt, nur jetzt unter Fritze Merz. Und in diesem Video, mittlerweile wurde das über 20 Millionen Mal angesehen, da sagt dieser Rezo über die CDU so ein paar Sachen. Ja? Also er deckt Korruption auf, zeigt auf antidemokratische Tendenzen, aber eben auch wie die CDU und auch die SPD, die nimmt er da auch gar nicht raus, ne, unsere Zukunft kaputt macht, Stichwort Klimaschutz. Also er hat ganz intensiv da auch viel zum Thema Klima recherchiert. Er arbeitete da ja auch viel mit Quellen, ne? Also weil das gab ja dann auch so die Debatte, ist das richtiger Journalismus, ist das nicht? Und auch die Debatte, dürfen solche Videos vor Wahlen veröffentlicht werden? Annegret Kramp-Karrenbauer ist mit der Forderung in die Geschichte eingegangen, dass solche Videos vor Wahlen aber nicht veröffentlicht werden dürfen. Das war
unfassbar.
Direkt nach dem Video war das Europawahlwochenende.
Und was man da ja auch noch hatte, das war ja auch so ein Nebenaspekt. Gerade Rechte bedienen sich eines Werkzeugs, das ich taktisches Missverstehen nenne.
Ja, ja, ja.
Und in dem Fall war das halt der Begriff Zerstörung, was ja in der Internetkultur ein völlig normaler Begriff ist.
Ja, das ist so wie
ich diss dich jetzt weg oder sowas in der Richtung. Ja. Und sie haben es aber absichtlich missverstanden, um es wörtlich nehmen zu können und unterstellt, dass da im Grunde so ein impliziter Gewaltaufruf noch dahinter wäre und die CDU solle vernichtet werden. Dabei ist das nicht so gemeint und das wissen die auch.
Meinst du, die aber wissen das?
Ja.
Na gut.
Ja,
das ist so wie geh sterben, ne? Das ist ja auch
ja,
so.
Genau. Ja, genau. Geh sterben. Kill it with fire war auch so eine Geschichte.
Ja, ja. Also ja, gut. Ich denke manchmal, vielleicht sind sie wirklich einfach so raus und verstehen das nicht. Also es kann ja auch sein. Ich bin
die
aber
haben auch
in dubio
Kinder.
Pro reo. Naja, aber trotzdem. Das heißt nicht, dass sie sich mit denen beschäftigen. Jedenfalls hat er da sehr viel auch zum Thema Klima gesprochen. Ich habe da mal ein paar Ausschnitte mitgebracht, nochmal zur Erinnerung, ja, dass wir so ein bisschen Revisiting Rezo 2019.
Okay, kurz. Ich muss das kurz rauslassen. Kurz ein persönlicher Rant mal neben den Fakten. Sich selbst Ziele setzen und nicht einhalten, was das denn für ein inkompetenter Shit? Wenn das meine Angestellten wären, ich würde die sofort rausschmeißen. Ziele setzen und nicht einhalten ist doch kein Verhalten für eine fucking Bundesregierung. Ziele setzen und nicht einhalten ist was, was wir alle an Silvester machen. Da ist das nicht schlimm. Aber dafür brauche ich doch nicht jemanden bezahlen. Digi, jeder kann sich unverbindlich Ziele setzen und die dann nicht einhalten. Das ist keine Kunst. Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, auch feste Gesetze zu machen. Die hätte die Möglichkeit, ein Gesetz zu machen, das sagt, ab dem und dem Jahr darf Kohlekraftwerk nicht mehr sein. Das ist dann so, daran muss man sich halten. Macht's aber nicht.
Ja, also da geht's um die Klimaziele. Finde ich auch sehr schön. Wir bezahlen die dafür, ne? Und die Bürger setzen sich Ziele, halten sich nicht dran. Und dann geht's eben auch nochmal darum, warum hält sich denn die Bundesregierung eigentlich nicht an die eigenen Klimaziele? Und da geht es dann so ein bisschen natürlich auch um das Thema, naja.
Irgendwelche sehr reichen Leute profitieren davon, dass wir uns beim Kohleausstieg Zeit lassen. Wer könnte das denn sein? Kohleunternehmen vielleicht? Was für ein Zufall, dass RWE schon häufiger dabei aufgeflogen ist, wie die den CDU-Leuten mal so ein bisschen Geld rüberschieben. Da verdienen dann auch mal CDU-Abgeordnete einfach mal so 100.000 Euro nebenher. Oder verschiedene Kommunalpolitiker bekommen mal so 600.000 Euro oder so. Kann man ja mal machen. Aber warum machen die denn das? Sind die einfach so gönnerisch drauf? Oder erhoffen die sich da irgendwie eine Gegenleistung von der CDU? Was könnte das denn sein, so eine Gegenleistung? Ja, sich so Zeit lassen beim Kohleausstieg ist auf jeden Fall nice. Aber wisst ihr, was noch viel geiler wäre? Wenn die CDU dafür gesorgt hätte, dass zig Milliarden Steuergelder an die Kohle-Dudes fließen. Das wäre doch nice. Upsi, also wurden nicht nur in die Technologien, die wir dringend brauchen, weniger Geld gesteckt, sondern der Kohleabbau, den wir so schnell wie möglich abschalten müssen, wird künstlich am Leben gehalten, obwohl die sich wirtschaftlich nicht mal selbst halten könnten. Also bei der Energieerzeugung durch Kohle passiert einfach faktisch ein Minusgeschäft. Vor allen Dingen, wenn man die verursachten Schäden mit einbezieht. Da verdienen dann die Chefs halt ihr dickes Gehalt, weil wir Steuerzahler das bezahlen.
Das ist so, ich muss das nochmal gucken.
Ja,
so fünf Jahre danach, es ist ja total lustig.
Sechs,
dann das ist ja echt nochmal lustig.
Naja, und also das war, wie gesagt, am Wochenende nach dem Video war die Europawahl.
Ja.
Und die lief dann nicht so gut für die CDU. Die hat dann 6,4% verloren, die SPD noch schlimmer, 11,5%. Also unterm Strich eine fette Watsche für diese Regierung. Und die Grünen haben gleichzeitig fast 10% zugelegt. Also richtig krass. Das heißt, Fridays for Future plus ein sehr vernichtendes Zeugnis der Bundesregierung durch einen viral gehenden YouTuber, das hat halt die CDU damals oder sagen wir die Konservativen echt kalt erwischt. Es lief nicht gut bei der Wahl. Die Grünen waren ziemlich stark und Klimaschutz war damals das Thema der Stunde. Mhm. Also das war einfach wichtig.
Damals, das war vor den Pestjahren,
ja.
Damals hatten die Leute auch noch Hoffnung. Und ich glaube, die Pestjahre haben sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr viel Hoffnung genommen.
Ja, das kann sein. Also wir hatten es ja letzte Woche schon, ne, von dieser, die ich gerade lese, die Klimaforscherin oder die Datenjournalistin vor allem, die ja sagt, Hoffnung für Verzweifelte, also heißt ja auch das Buch, die aber auch in dem Interview sagt, naja, also als ich dieses Buch geschrieben habe, hatte ich auch noch Hoffnung und jetzt irgendwie in den, was waren es, 16 Monaten zwischen dem Buch und dem zweiten Buch, hat einfach keiner mehr Bock auf das Klimathema oder es ist einfach nicht mehr relevant, es spricht keiner mehr drüber, es ist einfach von der Agenda runtergerutscht.
Ja, so. weil halt das auch vermutlich dann auch durch steten Tropfen der Fossillobby und ihrer angeschlossenen Parteien immer mehr Hoffnungslosigkeit in uns eingesickert ist. Weil es ist ja sowieso, wir reißen ja das 1,5-Grad-Ziel sowieso, es hat doch alles keinen Zweck. Komm, YOLO, solange wir noch können, verfeuern wir halt den Sprit und fliegen weiter in alle möglichen Ecken der Welt und so. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn medial vermittelt die positiven Erzählungen, also was so Leute wie Maya Göpel zum Beispiel immer wieder sagen, ja, es ist schlimm, aber es gibt Lichtblicke und die sind in der Zukunft und über die müssen wir reden, wir müssen positive Erzählungen von der Zukunft bekommen und die haben wir gerade halt nicht, ne?
Ja doch, eigentlich haben wir, oder wir könnten die haben, haben die vor allem nicht, weil uns die Bundesregierung die nimmt. Ne? Also das finde ich halt schon das Krasse und die müsste uns die nicht nehmen. Also die könnte ja auch sagen, es ist wirtschaftlich total sinnvoll, gab es gerade wieder Studien, komme ich auch noch dazu, gute Nachrichten, ich habe ein paar gute Nachrichten, genau aus dem Bereich. Es ist eigentlich total wirtschaftlich jetzt da, um zu switchen und in die andere Richtung zu gehen, also klimafreundlich, umweltfreundlich, Biodiversität und so weiter. Und genau das hatte auch Ursula von der Leyen oder hatten die Konservativen nach der EU-Wahl 2019 verstanden. Mhm. Weil die sind ja auch eigentlich nicht schlecht darin, ihre Meinung zu ändern, wenn die Bevölkerung das von ihnen verlangt. Also die CDU ist sehr flexibel. Die kann, das sieht man auch in Bayern immer wieder, ne? Markus Söder, keiner schimpft so sehr auf die Grünen wie er, aber ich weiß noch von früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich weiß noch, dass die grüne Jugendleute in Bayern mir immer gesagt haben, es ist so lustig, weil wir stellen Forderungen, wir sagen Dinge, die wir wichtig finden und wir sind der größte Feind, aber am Ende werden genau die Sachen von der CSU dann in dem Fall selber umgesetzt. Also das wird einfach adaptiert und auf die Weise dann auch die Grünen klein gehalten, weil guck mal, machen wir ja selber, da brauchen wir ja nicht die Grünen für so.
Aber da bin ich ja dann schon wieder bei meiner Medienkritik. Wenn die rechten Parteien gut darin sind, ihre Meinung zu ändern, wenn sie sehen, die Bevölkerung hat eine bestimmte Meinung, die anders ist als unsere. Woher hat denn die Bevölkerung diese Meinung? Die ist ausschließlich medial vermittelt.
Genau,
das heißt doch, dass wenn auf den Titelseiten nicht stehen würde, schade Deutschland, alles ist vorbei, sondern Schwein gehabt Deutschland, in 20 Jahren bist du besser dran, als du jemals warst.
Ja.
Dann würde die Bevölkerung die CDU implizit dazu drängen, ihre Meinung zu ändern. Auf den Titelseiten stand aber was anderes. Und genau das sehen wir jetzt gerade unter anderem in der Europäischen Union auch.
So ist es. Und ich gehe noch einmal den Schritt zurück nach 2019. Weil Ende 2019, also vor ziemlich genau 6 Jahren, ist die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die Presse getreten und hat etwas vorgestellt, was wirklich revolutionär war, nämlich den Green New Deal.
Ja.
Der, und das haben alle anerkennen müssen, wirklich ambitioniert war.
The European Green Deal is a broad roadmap. We care also about biodiversity and forests, agriculture and food, green cities and, for example, the circular economy. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's Man on the Moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking. The European Green Deal is an invitation for all to participate. I mean, European citizens are changing their lifestyle to protect the climate and the planet. Therefore, our European Green Deal tells them that Europe is at their side. The European Green Deal is something I'm convinced we owe to our children, because we do not own this planet. We just do have for a certain time the responsibility, and now it's time to act.
Und da musste ich doch sehr daran denken, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Das war mal ein Wahlkampfslogan der Grünen in den 80ern, glaube ich, den hier von der Leyen im Grunde kopiert hat. Ja. Und das ist halt der Grund, warum bis jetzt, bis 2025, die Europäische Union klimapolitisch wirklich eine Vorreiterin war auf der ganzen Welt. Und jetzt, im Dezember 2025, ändert sich das. Wir haben wieder so ein Omnibus-Ding, ja, also Omnibus heißt, dass verschiedene Gesetze gleichzeitig durchgebracht werden durch das Parlament und von der Kommission und dem Rat eingebracht wurden. Da geht es unter anderem um die Lieferkettenrichtlinie, haben wir ja schon in den vergangenen Sendungen sehr, sehr intensiv drüber gesprochen, aber auch da geht es eben um Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also das eine sind die Menschenrechte, die da jetzt gerade unter den Omnibus geworfen werden. Das andere ist auch wirklich die Nachhaltigkeit, die für Unternehmen verpflichtend zumindest protokolliert werden müsste. Also das fällt weg. Auch die zivilrechtliche Haftung auf EU-Ebene wird wegfallen. Das heißt, die Geschädigten können die Unternehmen dann auch gar nicht mehr verklagen. Die Pflicht zur Erstellung von Klimaplänen wird gestrichen. Und warum? Ich verlinke da ein paar Recherchen, die zeigen, dass unter anderem die USA und aber auch Katar Druck gemacht haben, also die einfach auch Interesse daran haben, dass das alles nicht mehr diese krassen Umweltstandards hat, die wir eigentlich auf der EU-Ebene uns geben wollten. Aber es gab auch einen massiven Lobbyismus durch fossile Unternehmen in den USA, zum Beispiel ExxonMobil und Koch Industries. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, ja, ich spreche das absichtlich so aus.
Okay.
Coke Industries, ja, ich finde, das sind Coke Industries.
Ja.
Haben wir halt in Deutschland, und es ist eine der wichtigsten Player in Europa immer noch, jetzt eben Fritze Merz und Frau Reiche.
Ja.
Ja, die ja auch, und da muss ich wirklich so an dieses Video von Rezo denken, genauso mit der fossilen Industrie verbandelt sind. Nur ist es heute nicht mehr die Kohle, sondern jetzt sind es halt die Gasunternehmen.
Mhm.
Deswegen, das Verbrenner aus darf natürlich auch nicht kommen. Das ist auch schon wieder, ja, also es ist Rückwärtsgang. Und das Ganze funktioniert auch nur deshalb, und das finde ich auch so skandalös daran, weil nicht die EVP alleine das jetzt durchdrückt. Das könnte sie nämlich gar nicht. Die EVP ist die Parteienfamilie, in der die CDU ist, also die Konservativen auf EU-Ebene. Sondern die haben das alles in Hinterzimmern mit den rechten Parteien ausgeklüngelt. Das heißt, Brandmauer AD, Hauptsache fossil und Hauptsache Scheiß auf die Menschenrechte. Der Rückbau, den wir gerade auf EU-Ebene erleben, der ja auch, na, auf der einen Seite erlebe ich schon die EU gerade als sehr, also sie stehen zusammen an der Seite der Ukraine und zeigen den USA die Stirn und auch Russland. Das finde ich gut. Aber hintenrum, auf der wirtschaftlichen Ebene, lassen sie sich eben doch erpressen.
Sie stehen nicht mehr auf der Seite der Zukunft, was typisch ist für Konservative. Die interessiert die Zukunft nicht so sehr. Die gucken in die Gegenwart und gucken, wo kann man denn hier Geld verdienen, und das machen sie dann.
Ja, und was ich fand, also ich fand das jetzt selber so ein bisschen erschütternd, zurückdrücke, 6 Jahre gerade mal, seitdem ist viel passiert. Du hast gesagt, da ist die Corona-Pandemie, da haben wir den Ukraine-Krieg, dann haben sich ja auch einfach, dass die Linke bewegt, also es gibt die Fridays for Future nicht mehr. Es gibt keine Greta Thunberg, die das Gesicht der Klimabewegung ist, weil die macht jetzt Gaza. Ja? Und die ist jetzt pro-Palestine.
So. Wie doof kann man eigentlich sein, Greta?
Das ist schon auch ein Problem. Also dass sich auch diese Bewegung, die hat sich gespalten, einfach über Israel und Palästina.
Mhm. Naja, und man muss auch sehen, habe ich interviewt eine Wissenschaftlerin, die bei Scientists for Future dabei ist. Mhm. Und die sagte auch, die haben dann alle Abi gemacht, dann es passiert irgendwie, weißt du, also das musste sich schon irgendwie fragmentieren, weil das eben ja sehr viele junge Leute waren, deren Lebensweg sich nach wenigen Jahren dann ändert, sodass du dann nicht dauerhaft am Ball bleiben kannst.
Das verstehe ich.
Meine Hoffnung ist da ja, dass die letztendlich oder dass zumindest viele von denen, die damals auf der Straße waren, vielleicht Berufswahlentscheidungen in eine bestimmte Richtung getroffen haben und in 10 Jahren dann vielleicht irgendwo sitzen, wo sie wieder Hebel bedienen können und dann die Hebel in die richtige Richtung stellen.
Vielleicht auch das schon in 5 Jahren.
Ja,
geht ja schnell heutzutage.
Ja auch erstmal, du musst ja erstmal Karriere im Unternehmen machen.
Das stimmt. Aber was ich so ein bisschen auch hoffe, ist, was Rezo damals gemacht hat, ist ja akribisch mitzuschreiben, was die alles für Scheiße bauen.
Ja.
Und das einfach mal sehr geballt zusammenfassen. Es war ja so Druckbetankung, ne? Also dieses Video. Hat man auch gehört mit der Musik noch zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Video nach dieser jetzigen Legislaturperiode wieder richtig, also da gibt es einfach viel Stoff. Weißt du?
Ja. Doch.
Ja, ne?
Also oder? Zumindest viele Indizien,
ja,
sagen wir mal.
Ne? Ich glaube, das könnte nochmal funktionieren. Ja. Auch das gibt mir Hoffnung. Also wir können da wieder hin. Wir sind da ja schon mal gewesen. Das heißt, wir können da auch wieder hin.
Aber erstmal wird nächstes Jahr alles besser. Denn es wird mehr Wachstum geben. Das Statistische Bundesamt gibt bekannt, 2026 gibt es durchschnittlich 250,5 Arbeitstage. Das sind 2,4 Arbeitstage mehr als in diesem Jahr. Das liegt daran, dass Feiertage, zum Beispiel der 3. Oktober, der 26. Dezember, auf ein Wochenende fallen. So, und wir wissen alle, Entschuldigung, und gleich wissen wir alle, nein, wir wissen, also es ist bekannt, es gibt so eine Faustregel, ein Arbeitstag mehr erhöht das Bruttoinlandsprodukt um 0,1%. 0,1 Prozentpunkte, so muss man sagen.
Ja.
Also, ne? Funktioniert nicht ganz so zuverlässig, weil wenn jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr gearbeitet wird, da sind wir unproduktiver, als wenn wir irgendwo im Mai arbeiten oder so. Also hängt davon ab, wo der Arbeitstag liegt im Jahr oder in der Woche, ob das tatsächlich dann so eine Auswirkung aufs BIP hat. Aber nächstes Jahr wird 2,4 Tage mehr gearbeitet.
Ja, und
im Schnitt.
Als dieses Jahr, oder?
Als dieses Jahr, genau.
Ja, und da muss man ja sagen, diese Feiertage waren ja alle im Mai. Also das war ja, der Mai war ja,
ach so,
der war ja krass.
Den habe ich mir jetzt nur so aus dem Arsch gezogen. Ich hätte auch April sagen können.
Ja, aber trotzdem sind wir da ja offensichtlich produktiver. Das heißt, die 2,4 mehr, die wir nächstes Jahr haben, das sind Mai-Arbeitstage.
Nee, zum Beispiel ist es der 3. Oktober und der 26. Dezember, wie ich gesagt habe.
Naja, okay. Aber wir haben nicht diesen 80. Jahrestage des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und
ja, aber ich würde mich jetzt nicht so sehr auf den Mai kaprizieren, nur weil ich statt April Mai gesagt habe oder statt Juni
ja auch
Mai
gar
gesagt
nicht.
Habe.
Ich kapriziere mich da drauf so krass, weil ich als Arbeitgeberin das Gefühl hatte dieses Jahr, oh mein Gott, schon wieder Feiertag. Oh, schon wieder Feiertag.
Jetzt verstehe
ich. Der Mai war einfach voller Feiertage.
Ja, das stimmt. Ja, so. Dass es 2,4 zusätzliche Tage sind, liegt übrigens daran, dass Feiertagsregelungen Ländersache sind. Und halt in Bayern machen sie halt für alle Nase lang frei und in Schleswig-Holstein so gut wie nie oder so ähnlich.
Ja, in Berlin
ist das auch
so gut
so,
wie nie.
Könnte man daraus nicht ableiten, dass die Bayern viel fauler sind als die Holsteiner?
Sie tragen auf jeden Fall weniger zum Bruttoinlandsprodukt bei als die anderen.
Zumindest in Arbeitstagen, in Produktivität möglicherweise schon.
Dann kommen wir jetzt zur skurrilen Nachricht. Sie wurde mir zugespielt, vielen Dank, von zwei Menschen. Und zwar folgende Schlagzeile. Deutschlandweit stehlen Kriminelle das gebrauchte Speisefett von Restaurants und Fastfoodketten. Du hast viele Fragen.
Nö, nur eine.
Ja?
Um damit was zu machen?
Sehr gut. Also tatsächlich kann man aus diesem alten Fett, also klar, das Bild im Kopf ist so, altes Frittierfett, bröckelig, ranzig, weg damit. Man kann daraus Biodiesel machen.
Ja, hatten wir in den 80ern, gab es bei uns einen Frittenbudenbesitzer, der hat seinen alten Benz mit altem Frittenfett getankt.
Ja, okay.
Und das hat man gerochen.
Mhm. Ja, heutzutage gibt es Raffinerien dafür. Also das gibt professionelle Recycler. Das sind so Unternehmen, die holen das Fett ab. Mhm. Manchmal können sie es selber auch schon verarbeiten, sodass dann Biodiesel draus wird. Also je nachdem, wie spezialisiert sie sind. Aber es gibt eben auch extra Raffinerien, die daraus dann Biodiesel machen. Und darum geht es hier um echtes Geld und auch um einen Schaden in vermutlich im Millionenbereich.
Was? Ich meine, wie misst man Frittenfett? Ist das Hektoliter oder Kilogramm?
Tonnen.
Über wie viele Tonnen reden wir denn? Und wo liegt das rum, dass man es einfach so klauen? Ich dachte, es steht hinter der Frittenbude in einem Kanister.
Naja, also ja, genau. Also es ist unterschiedlich. Also es gibt eben den Kanister hinter der Frittenbude, es gibt die Container, es gibt dann natürlich, wenn es schon abgeholt ist, die LKWs, in denen es drin ist. Es gibt also die unterschiedlichsten Einfallmöglichkeiten. Das wurde jetzt im Artikel aber auch nicht so ausführlich beschrieben, wo genau es dann geklaut wird, weil das natürlich auch Hinweise an die Diebe geben könnte, wo es besonders einfach ist. Mhm. Die hatten da einen Unternehmer, der dadurch einen Schaden von an die 40.000 Euro im Jahr hat, einfach weil er das nicht abholen und er das nicht dann in Geld verwandeln kann, sozusagen. Krass. Und das Problem daran ist auch, dass die lokalen Polizeien das nicht checken, weil die sagen halt so, ah ja, da wurde Altfett gestohlen, naja, ist halt irgendwie ein kleinerer Delikt. Mhm. Aber die betroffenen Unternehmen, die unterstellen da schon eher ein System und einen etwas höheren Organisationsgrad. Sie vermuten aber, dass die Polizei das halt nicht rafft und deswegen noch nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit da ermittelt wird. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob du von Kleinkriminellen ausgehst oder von mehr oder weniger organisierter Kriminalität. Ja.
Aber also Altfett hatte ich jetzt nicht auf der Bingo-Karte, tue ich aber drauf.
Ja.
Stehen schon drauf. Also das ist die Bingo-Karte der Dinge, bei denen ich mich immer frage, das klaut man? Da stehen auf Nutella. Gibt es ja auch immer mal wieder, dass irgendwelche ganzen Wagenladungen gestohlen werden. Buntmetall, das ist auch sowas. Ja, da hat jemand ein Kabel von der S-Bahn geklaut, wo ich auch mal wieder denke, das kann doch so lukrativ, kann das doch überhaupt nicht sein. Aber anscheinend ist das alles so und Altfett kommt jetzt auch dazu. Ich habe eine gute Idee gefunden. In Berlin sind nächstes Jahr ja Abgeordnetenhauswahlen im September. Also Landtagswahlen in richtigen Bundesländern. Und die Bürgermeisterkandidatin der Linken hier in Berlin, Elif Eralp heißt sie, die hat eine alte Idee neu entdeckt. Kiezkantinen, schon mal gehört?
Nee.
Kannte ich so nicht. Sie sagen, das Ziel ist erstmal in jedem Bezirk mindestens eine Kiezkantine zu eröffnen. Da soll es Essen geben, also Mahlzeiten, ganze Mahlzeiten für irgendwas zwischen 3 und 4 Euro, damit Leute, die wenig Geld haben, eine ordentliche Mahlzeit zum Mittag essen können. Was ich eine super Idee finde. Ja. Sie rechnen sich aus, dass das 10 Millionen im Jahr kosten würde, was ich wirklich ein gut angelegtes Geld fände für so eine Stadt oder so einen Stadtstaat wie Berlin. Und das Ganze soll halt nicht nur Menschen zugutekommen, die wenig Geld für eine anständige Mahlzeit haben, sondern diese Kiezkantinen sollen gleichzeitig auch Treffpunkte sein, weil nämlich die Menschen zunehmend einsam sind.
Schön.
Und was sie sagen ist, mit den Kiezkantinen, da kann man konkret was tun, um den Menschen das Leben zu erleichtern, weil an der Höhe des Bürgergeldes zum Beispiel kannst du als Kommune wenig ändern.
Mm.
Ja? Und das finde ich eine total schöne Idee, weil irgendwo futtern gehen ist kein Hexenwerk. Ne? Aber versuch mal mit, wo war ich zuletzt essen? Wenn ich versuchen würde, mit den Leuten in der Köftebude, wo ich zuletzt essen war, tiefer ins Gespräch zu kommen, die würden mich angucken, als hätte ich sie nicht mehr alle und dann irgendwann schnell aufstehen und wieder an die Arbeit gehen. Aber wenn du einen Ort hast, der genau dafür da ist, dann kann das funktionieren. Ich finde das total, also ich habe da so ein romantisches Gefühl entwickelt, als ich das gelesen habe. Und dann hatte ich das gepostet auf Mastodon und dann slidete mir jemand in die Replies, was ich eigentlich nicht so gerne mag, und zwar von einer anderen Partei. Und hat gesagt, ja, wir machen das, wir haben das auch vorgeschlagen. Wo ich dann auch gesagt habe, machen wir bitte keine Wahlwerbung hier. Nichtsdestotrotz, in Frankfurt am Main scheint Volt das auch im Programm stehen zu haben. So eine Idee. Ich finde es eine total gute Idee.
Voll. Also ich glaube auch, das funktioniert. Es gibt ja hier in Berlin auch, ich glaube am Südstern ist das, ein Zuhörcafé. Ist auch so ehrenamtlich betrieben, so ein kleiner Raum, kleiner Laden. Kannst du reingehen und dann sind da Leute, die einfach zuhören. Den kannst du einfach alles erzählen. Und das funktioniert anscheinend auch total gut.
Also so wie Telefonseelsorge, nur im Café sozusagen.
Eher nicht mit Seelsorge, also weil es gibt keine Beratung sozusagen. Du kannst alle Probleme erzählen und die sagen dann auch irgendwie, die reagieren schon. Also es ist jetzt nicht, dass sie gar nichts sagen, ne? Aber die sagen jetzt nicht, mach dies, mach jenes. Also das tun sie nicht, weil sie sagen halt, sie sind dafür nicht ausgebildet. Aber es hilft schon zuzuhören. Und ja, weil wir hatten die nämlich eine kurze Reportage zu denen in unserem Abputz-Podcast zu Einsamkeit. Und das finde ich auch eine sehr, sehr coole Idee, die auch wirklich angenommen wird. Also die tatsächlich ankommt, dann sind da auch Leute dabei, die sind zuerst hingekommen, damit man ihnen zuhört und sind jetzt selber Zuhörer geworden und so weiter und so fort. Ne?
Das ist halt auch das Schöne, das ist sehr, sehr niederschwellig, auch für, ich sag mal, diejenigen, die sich kümmern wollen. Also vermutlich könnte ich da jetzt hinlaufen und könnte sagen, ich höre seit 30 Jahren professionell zu.
Ja.
Okay, ich unterbreche viel, aber im Prinzip höre ich zu.
Also deine Meinung sollst du nicht sagen, Holger. Das ist dann schwer für dich.
Nö, das kriege ich schon hin.
Das kriegst du hin.
Wenn ich aufgefordert bin, das nicht zu tun, dann unterlasse ich das ja typischerweise auch. Mhm. Aber sowas finde ich halt super. Und auch bei so einer Kiezkantine, da könntest du halt einfach hingehen, könntest sagen, okay, ich zahle jetzt 4 Euro für mein Mittagessen. Ich könnte mir eins für 20 leisten. Darum werfe ich jetzt nochmal 16 Euro in die Spendendose, die da mit Sicherheit steht.
Mhm.
Und ich bleibe eine Stunde länger sitzen und quatsch halt mit den Leuten, die da
genau.
sind. Total super.
Voll.
Es wäre so einfach.
Ja.
So, und da hast du dann auch gleichzeitig, das ist ja auch, was immer wieder bemängelt wird, insbesondere in der ostdeutschen Provinz, es fehlen zivilgesellschaftliche Angebote, die den Menschen auch das Gefühl geben, beziehungsweise die Menschen spüren lassen, dass etwas passiert, dass irgendwo sie politisch wirksam werden können. Und in solchen kleinen Einrichtungen, wo einfach mal Menschen nur miteinander reden und Ideen entwickeln oder sowas, da fängt das ja an. Politisch aktiv zu sein.
Voll. Also meine Nachbarin ist ja auch sehr engagiert, so in Nachbarschaftshilfe und so.
Mhm.
Und die organisiert einmal die Woche eine Spielstraße. Da wird dann ein Straßenabschnitt abgesperrt für Autos. Und dann von 15 bis 18 Uhr sind da einfach Kinder und können da machen, was sie wollen. Also sind auch
und
so
zwar nicht wenig Kinder.
Ja,
ne?
Das ist so voll. Und da kommen natürlich auch dann einfach Eltern ins Gespräch miteinander und auch die Leute, die vielleicht vorbeikommen und sich wundern, was ist hier denn los? Ja. Also da passiert dann schon auch ganz viel so miteinander. Und ich glaube, da allein dadurch, dass sie das macht, kennt sie hier den halben Kiez. Und das ist nicht viel. Es ist kein großer Aufwand. Das Ordnungsamt sorgt auch dafür, dass das dann wirklich frei ist. Also die schleppen dann auch Autos ab und so, was immer großes Hallo ist bei den Kindern.
Ist da lange darüber diskutiert worden? Also ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere die konservativen Beharrungskräfte in Berlin alles versucht haben, um diese 3 Stunden oder wie viel das ist, Straßensperrung zu vermeiden, weil da so geht's, da kommt man ja mit dem Auto niemand durch.
Ja, die haben halt in Friedrichshain-Kreuzberg nichts zu sagen, das ist das Gute. Ja, deswegen hier wird wirklich fleißig auch verkehrsberuhigt, sehr fleißig. Und zwar auf die schöne Art, also werden nicht nur Poller hingestellt und dann viel Spaß, sondern dann werden auch so, wie heißt das, Kiez, so Sitzgelegenheiten und
Parklets oder so hieß es in Kreuzberg, aber.
Ja, so ähnlich heißt es ja. Werden dann auch hingestellt. Und es wird genutzt. Die Leute nutzen das, die Kinder nutzen das. Es ist total angenehm, wenn man nicht Auto fährt. Naja.
Es ist vor allen Dingen es ist sehr lustig, weil das Straße-Gesperrt-Schild, das ist da ja dauerhaft. Und darunter steht halt in klein, glaub, Mittwoch 13 bis 17 Uhr oder irgendwie
15
sowas.
15 bis 18, ja.
15 bis 18 Uhr. Nur das Kleingedruckte sieht man nicht, wenn man vor allen Dingen abends da langgefahren kommt. Man sieht halt nur dieses riesige Gesperrtschild. Und jedes Mal, obwohl ich weiß, dass das da bei euch um die Ecke ist, jedes Mal kriege ich einen Schreck. Ja.
Gucken wir mal ein bisschen über den Tellerrand und schauen mal, was auf dem afrikanischen Kontinent los ist. Und zwar in der Demokratischen Republik Kongo. Es gab eigentlich am 4. Dezember einen Friedensvertrag zwischen Kongo und Ruanda. Also der ist noch nicht sonderlich alt. Jetzt ist aber gleichzeitig ziemlich was los. Die von Ruanda unterstützten Rebellen der M23 spielen da eine große Rolle. Und was genau da los ist, weil es ist wirklich ein bisschen schwierig, auch den Überblick zu behalten, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, es gibt eigentlich einen Friedensvertrag, den haben die 2 Staaten am 4. Dezember unterschrieben in Washington. Aber schon ist er ein paar Tage alt, da ist die Stadt Uvira gefallen und zwar an die M23-Gruppe. Uvira ist eine Großstadt, strategisch unglaublich wichtig. Die liegt im Osten Kongos an der Grenze zu Burundi. Und am Mittwoch hatte die M23 das Ganze per Textnachricht an die Taz bestätigt. Ja, die Stadt steht nun unter unserer Kontrolle. Das hat man aber auch schon vorher auf Social Media beobachten können. Da haben erste Aufnahmen eben gezeigt, dass sie sich dort befinden. Die Regierungstruppen, die seien auch schon am Tag vorher abgehauen. Simone Schlinfein für die Taz, die schreibt, das könnte tatsächlich ein Wendepunkt darstellen, weil genau hier das Risiko besteht, dass die, also hier und jetzt vor allem, das Risiko besteht, dass die Gewalt im Osten Kongos sich auf die ganze Region ausbreiten könnte. Denn die Stadt Uvira, wo, by the way, rund 700.000 Menschen leben, sei das Eintrittstor. Aus dem Osten Kongos gehen Burundi und das ganze wirtschaftliche Nadelöhr für den Handel mit Tansania und den dortigen Zugang zum Indischen Ozean. Und eigentlich wollte die Regierung Kongos genau hier in Uvira neu ansetzen und die verlorenen Gebiete an die M23 eben zurückerobern. Bukavu, die eigentliche Provinzhauptstadt, die ist ja im Februar gefallen. Aber ja, naja, nun ist das Gegenteil eingetreten und Schlinfein sagt, das könnte einen Wendepunkt darstellen. Wie gesagt, Uvira ist ein Tor und wer Uvira kontrolliert, der kontrolliert einen Grenzübergang, der kontrolliert einen Seeweg, der kontrolliert auch eine Nachschubroute. Das heißt jetzt, damit sind eigentlich nun alle Nachschubwege für Kongos Armee und die in Kongo stationierten 10.000 burundischen Soldaten abgeriegelt. Und die M23 hat auch in den vergangenen Tagen verlauten lassen, dass sie eben mehrere hundert burundische Soldaten gefangen genommen hat. Das Ganze hat auch Auswirkungen auf die Innenpolitik des Landes, also in Burundi. Denn Burundi ist sowieso schon wirtschaftlich am Limit, hat kaum Benzin, was wiederum bedeutet teurer Transport und explodierende Lebensmittelpreise. Das trifft eine ohnehin arme Bevölkerung direkt im Alltag. Der Konflikt im Osten Kongos, der drückt hier einfach nochmal eine Schippe drauf, denn es leben ungefähr 160.000 kongolesische Geflüchtete in Grenzlagern in Burundi. Die Versorgung ist minimal und Hilfsorganisationen, die kommen kaum hinterher tatsächlich. Es kommen auch immer mehr Menschen rüber. Letztens hieß es seien weitere 30.000 Menschen dazugekommen. Das ist eben für ein solches kleines und derzeit ärmeres Land schlicht nicht stemmbar. Viele, viele Menschen in Burundi sehen auch keinen Nutzen darin, dass eigene Truppen im Kongo kämpfen. Die Soldaten, die werden schlecht bezahlt oder auch manchmal gar nicht bezahlt. Die Folge ist, dass viele auch die Armee verlassen. Da ist eine große Strafe auch dafür. Also desertierte Soldaten landen dann oft im Gefängnis. Und das wiederum verschärft natürlich die ganze Frust ohnehin schon in Familien, Gemeinden und auch innerhalb der Armee. Wieso Burundi aber damit mitkämpft, ja. Das Ganze ist einfach regional unglaublich miteinander verwoben, denn an der Macht ist die CNDD-FDD, also ehemalige Hutu-Milizen. Präsident Ndayishimiye steht klar gegen Ruanda. Eigentlich waren Burundi und Ruanda eigentlich Bruderstaaten, sind aber seit ungefähr 10 Jahren verfeindet. Und er will mit kämpfen, auch natürlich, weil er innenpolitisch auch Stärke zeigen möchte. Denn ein Teil der Tutsi-Minderheit in Burundi, die fühlt sich der M23, die ja von Tutsi geführt ist, und Ruanda eben verbunden. Das ist politisch extrem heikel in einem Land mit eigener Gewaltgeschichte zwischen Hutu und Tutsi. Und der ganze Krieg im Nachbarland, der reaktiviert natürlich eben diese ganzen alten Loyalitäten und Misstrauen. Und jetzt gibt es auch noch diese neue Eskalationsstufe. Nämlich es sind tatsächlich Raketen über die Grenze geflogen. Es kam also tatsächlich zu direkten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Ruanda und Burundi. Für Ruandas Militär ist Burundi kein neutraler Nachbar. Es gilt nämlich als Hutu-Hochburg und ganz wichtig, als Rückzugsraum für die letzten aktiven Täter des Völkermords von 94. Das ist also für Ruanda keine Angelegenheit, die sich in der Geschichte befindet, sondern eine ganz aktuelle Sicherheitsdoktrin. Ich meinte die letzten aktiven Täter des Völkermords von 94. Das sind nicht nur irgendwelche Leute, sondern tatsächlich der prominenteste Fall ist der Militärchef der ruandischen Hutu-Miliz, bekannt auch unter dem Kriegsnamen Omega. Nach der Niederlage flohen er, also Omega, und seine Miliz in den Ostkongo. wo er tatsächlich auch versucht hatte, einige Jahre später Ruanda militärisch eben zurückzuerobern, hat aber nicht geklappt. Und seitdem ist er sozusagen Staatsfeind Nummer eins. Seine Ideologie ist auch sehr offen genozidal, extrem religiös aufgeladen, kompromisslos. Also der hat es wirklich in sich. Und es gab dann auch noch einen Tabubruch in Kongo, nämlich dass Kongo 2022 ehemalige Kämpfer aus dieser Miliz in ihre Armee integriert hat. Also ehemalige FDLR-Kämpfer in ihre Armee integriert. Also konkret hat bezahlt mit Waffen, Uniformen, dies, das. Das war für Ruanda tatsächlich ein Affront. Und das Land sagt seitdem, Kongo arbeitet mit Völkermordtätern zusammen. Und Omega soll sich jetzt tatsächlich auch heute in Burundi aufhalten. Deswegen halt auch, dass Burundi einfach kein neutraler Nachbar für Ruanda ist. Omega soll von dort aus den Kampf offenbar koordinieren mit Teilen der burundischen Armeeführung. Und wenn das tatsächlich stimmen sollte, dann ist ja Burundi in dem Fall ja nicht nur Unterstützer Kongos, sondern auch eben Schutzmacht der Miliz, die den Völkermord 94 in Ruanda verübt hat. Deshalb sagte Ruanda auch ganz klar in den Friedensgesprächen zwischen Ruanda und Kongo, die FDLR ist der Hauptgrund für ihre Unterstützung der M23. In dem Abkommen, das jetzt vor kurzem unterzeichnet wurde, da verpflichtet sich Kongo, die FDLR zu neutralisieren, was ja gut ist. Und im Gegenzug soll Ruanda seine militärischen Aktivitäten einstellen, was ja natürlich auch gut ist. Aber ja, Abkommen sind Abkommen und manchmal eben nicht wirklich realitätsabbildend. Ja, Ruanda nämlich glaubt, dass Kongo das nicht machen wird. Also dass Kongo sie nicht neutralisieren wird. Also handelt Ruanda selbst. In den letzten Jahren wurden ja auch zahlreiche FDLR-Offiziere gezielt getötet, festgenommen. Die M23 fungiert dabei faktisch als verlängerter Arm. Gefangene wurden nach Ruanda gebracht. Auch Omegas eigener Bodyguard, der lief über und hat dann auch für den ruandischen Geheimdienst eben gearbeitet. Das war auch dieser Mann tatsächlich, der gesagt hat, ja, Omega arbeitet von Burundi aus. So, was nun? Die M23 sind ja jetzt in Uvira. Kongo verurteilt es eben sehr, sehr stark. Der Sprecher von Kongo, Muyaya, der schiebt die Verantwortung klar Ruanda zu und sagt, das Friedensabkommen wird damit gebrochen und das daran eben hat nur Präsident Kagame, also Ruanda eben, Schuld. Und Ruanda will dadurch eben den Krieg regionalisieren. Und Ruandas Regierung, die weist die Vorwürfe sehr, sehr stark zurück. Die Sprecherin Makolo, die sagt, ja, Schluss mit den Lügen, ja, Kongo habe den Waffenstillstand zuerst gebrochen. Außerdem haben sie eh nie vorgehabt, das Washingtoner Abkommen überhaupt ernsthaft umzusetzen. Ja, und genau, seit einigen Tagen, da melden sich die USA und mehrere europäische Regierungen, darunter auch eben Deutschland, gemeinsam zu Wort, rufen eben zur Einhaltung des Friedensabkommens auf und natürlich auch fordern die M23 und Ruanda auf, ihre Offensiven sofort zu stoppen. Ja, soweit so gut. Also es ist einfach regional unglaublich komplex, aber ja, die Tatsache, dass eben Uvira gefallen ist, das kann tatsächlich jetzt zu einem sehr, sehr großen Wendepunkt werden. Und ich glaube, wir werden nochmal über Kongo sprechen müssen.
Ja, echt krass, ne?
Ja, hatten wir. Kongo ist ja auch immer wieder Thema bei uns. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal auch so ein Referat über die M23 hier gehalten habe.
Ja, hast du, ja.
Und man fragt sich dann ja wirklich jedes Mal, kann das denn nicht mal aufhören? Seid ihr denn alle nicht in der Lage, miteinander zu reden und Kompromisse? Also wie schwer kann es denn sein? Ich muss nur in meine Eigentümergemeinschaft gucken, dann weiß ich, wie schwer das sein kann. Ne? Ja. Aber
ist auch Thailand, Kambodscha, ist wieder das Gleiche auch, ja, ne? Wo ich so dachte, da hatten sie gestern, ich habe gestern mal wieder mit dem Kind Logo-Nachrichten geguckt, mit dem 15-jährigen Kind, aber egal, die sind ja voll gut. Ich finde ja die Logo-Nachrichten richtig gut.
Absolut.
eigentlich müssten alle Nachrichten so aufbereitet sein, dass man wirklich alles versteht so. Und da war auch eine Frau, die hat gesagt, ihr ganzes Leben lang gibt es diesen Krieg, immer wieder wird sie da vertrieben, also jetzt zwischen Thailand und Kambodscha, da lebt er halt an der Grenze. Und sie möchte einfach nur, dass die aufhören und dass Frieden ist. Das ist alles, was sie will. So, auch für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, für eine uralte Frau.
Und das ist halt kein Hexenwerk.
Nein.
Das Problem ist wirklich, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass wir uns als Menschheit, dass wir uns ein Wirtschaftssystem gegeben haben. Und am Ende geht es ja nur darum, also wir leben im Kapitalismus. Kapitalismus ist prinzipiell totalitär, der durchdringt alles. Also er ist total, er ist nicht totalitär. Und in diesem System, in diesem ökonomischen oder politökonomischen System, das wir der ganzen Welt gegeben haben, kommen die Psychopathen einfach besser durch. Das bevorzugt Psychopathen. Und je psychopathischer du bist, desto besser geht's dir in dem System, was wir haben. Und genau darum sind auch die Handvoll Psychopathen, die wir haben, in der Lage, solche Konflikte im Kongo am Kochen zu halten, bei mir in der Eigentümergemeinschaft zu verhindern, dass wir Fahrradständer kriegen. Es ist 2025, weißt du? Das sind immer wieder Leute, die es schaffen, die
ihre Partikularinteressen.
Genau, ihre Partikularinteressen durchzusetzen und zwar ausschließlich für sich und das dann aber so zu verkaufen, als würden sie das ja im Namen aller, im Namen vieler, im Namen eines großen Ganzen, the greater good, irgendwie zu machen, was natürlich nicht stimmt. Das beste Beispiel ist übrigens Elon Musk, der zieht da einzig und allein seinen persönlichen Stiefel durch, aber immer so, als wäre er dabei, die Menschheit zu retten.
Ja,
Hörtipp. Voll. Einer meiner Lieblingspodcasts, If Books Could Kill, heißt der. Amerikanische Produktion, die besprechen immer Bücher, und zwar miese Bücher. Und haben jetzt ein Buch besprochen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Letzte Sendung ging es um Elon Musk. Es gibt mehrere Teile dieses Buches. Der erste Teil ist, also über die Sendung, mehrere Teile der Sendung über dieses Buch. Der erste Teil ist gerade erschienen. Was habe ich geschrieben? Sie reden über einen schlechten Autor, der ein schlechtes Buch über einen noch schlechteren Menschen geschrieben hat. Kann man sich mal anhören. Ich glaube, dass man danach auch ein bisschen noch weniger Illusionen über Elon Musk hat. Selbst dann, wenn man irgend so ein Nerd ist, der den immer noch dafür bewundert, dass der ja so Spaceflight und zum Mars und so. Wozu? Sagen wir auch in diesem Ding. Was zum Teufel sollen die Menschen auf dem Mars? Ja. Forschung, klar, bin ich sofort mit dabei. Ja.
Aber darum geht's ja nicht.
Genau.
Das ist
tolle Sache, ja.
Und wenn es um Forschung ginge, dann gehört es ja erst recht in staatliche Hände. Also no,
man kann es ja auch, man kann es ja so machen, man kann ja sagen, okay, Alan, du darfst jetzt deine Raketen, du hast ja da eine gute Idee gehabt und die funktioniert ja auch sehr schön und die Art von Trial and Error mit Raketenstarts und sowas, die SpaceX gemacht hat, das hätte sich die NASA zum Beispiel nie erlauben dürfen. Ja, als sie erstmal 17 Raketen explodieren lassen, hätten sie die NASA aufgelöst für.
Ja, zu Recht. Ich stelle das tatsächlich sehr in Frage, warum dieses private Unternehmen das durfte, weil das ja auch eine unfassbare Umweltsauerei ist.
Ist eine andere Diskussion, das mit der Umweltsauerei. Da geht es ja erstmal nur um Geld, weil die NASA ist steuerfinanziert. Mhm. Und wenn Musk seine eigene Kohle verbrennen will, kann er das ja gerne machen, wenn am Ende eine Rakete dabei rumkommt, wo du für billig Geld, also als aus NASA-Perspektive jetzt, für wenig Geld, dein Kram in den Weltraum geschossen kriegst. Das finde ich so doof, finde ich das ja noch nicht mal. Ne?
Ich finde halt, aber man kann nicht immer so Aspekte abtrennen. Das finde ich halt. Aber gut.
Ich empfehle die
große Geste.
Letzte oder vorletzte Buch von Armin Nassey, Kritik der großen Geste.
Naja.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Französische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, mRNA-Impfungen, das ist das, was wir Covid-technisch erfunden haben, beziehungsweise Covid-technisch weltweit ausgerollt haben, sagen wir mal so.
Genau.
mRNA-Impfungen, Achtung, verlängern das Leben.
Ach, das ist ja jetzt überraschend.
Mythos, gibt es ja, ne?
Ja.
Gibt ja diesen Mythos, dass mRNA-Impfungen die Sterblichkeit erhöhen würden. Ich sag's nochmal, das Gegenteil ist richtig. In Frankreich haben sie eine Kohortenstudie gemacht. Knapp 30 Millionen Leute zwischen 18 und 56 Jahren haben sie über knapp 4 Jahre angeguckt und haben gesehen, die Geimpften hatten ein um 25% reduziertes Sterberisiko gegenüber Ungeimpften. Und selbst wenn sie das um Covid-19-Todesfälle korrigiert haben, die Daten, ist der Effekt bestehen geblieben.
Tada.
Interessant dabei, die Geimpften hatten häufiger Vorerkrankungen, waren im Schnitt ein bisschen älter, Das heißt, die haben quasi doppelt profitiert.
Ein höheres Sterberisiko gehabt.
Genau, mhm. Ja. Was die Geimpften aber auch waren, ist gebildeter und vermögender, was wiederum die Lebenserwartung per se erhöht. Das mit der Lebenserwartung, den Satz können wir jetzt wieder vergessen, ja, weil wir wollen ja mit Schwurblern Schein diskutieren. Und darum halten wir uns nur an, ja, die Geimpften waren gebildeter, Punkt. Ja, wenn dann der Schwurbler sagt, ja, aber gestorben sind, ja, das sagen halt die Doofen.
Ja.
So, und gleichzeitig ist die Arbeit auch wieder ein schönes Erklärstück für Menschen, die nicht wirklich verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Ja, Wissenschaft sammelt Daten und zieht dann daraus Schlüsse. Und Daten sammeln und insbesondere Daten sammeln, dauert seine Zeit.
Ja.
Die Angstunternehmer, also Menschen, die mit Dummheit oder Angst Geld verdienen, und sei es nur mittelbar, weil sie erstmal Aufmerksamkeit für sich und ihre Ideen erzeugen. Also diese Menschen, die Angstunternehmer, die sammeln Anekdoten.
Ja.
Und wenn sie dann glauben, genug Anekdoten zusammen zu haben, dann leiten sie daraus eine Allgemeingültigkeit ab. Darum glauben die schlecht Informierten, in Deutschland könne man eigentlich nicht mehr auf die Straße treten, ohne von irgendwelchen Syrern abgestochen zu werden. Was Quatsch ist. Aber sie glauben es.
Ja. Ist immer noch so sicher wie nie in Deutschland. Das finde ich halt so krass. Das ist ja auch eine der Aussagen gewesen. Es gab ja dieses Interview auch von Politico mit Trump, wo es hinterher dann jemanden gab, der sich die Mühe gemacht hat, das mal zu fact-checken, was Politico sich nicht die Mühe gemacht hat. Und da hat er ja auch behauptet, es sei in Deutschland so unsicher wegen Kriminalität wie noch nie. Und es ist einfach, wo ich sofort dachte, ja, da hätte man sofort reingehen können und
Ja, das sind halt die Angstunternehmer.
Ja, absolut.
Weil das funktioniert halt. Bei Pseudomedizin funktioniert das genauso gut wie bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ja. Du kannst dich auf alles aus so einem Transpersonen. Das ist ja genauso. Klar. Da wird ja, oh Gott, die rennen jetzt alle in die Frauentoiletten und schwingen da ihre Penisse. Ja, wenn die das wollten, die Leute, dann würden die das auch so machen. Macht aber keiner. Könnte es sein, dass das mal wieder
Moral Panic ist?
Genau.
Hm.
Apropos gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es gibt jetzt einen Service basierend auf künstlicher Intelligenz, der jeden Morgen in einem Newsletter zusammenfasst, was Julian Reichels Hasskanal Nuis gestern alles so verbreitet hat. Das Ding heißt Newswatch. Die Eigenbeschreibung sagt, was war gestern auf dem YouTube-Kanal des rechten News-Senders los? Diver analysiert jeden Morgen die Videos vom Vortag und ordnet ein, welche Narrative das Medienprodukt in die Welt setzt und befeuert.
Okay.
Und die paar Ausgaben, die ich jetzt gesehen habe, scheint mir ganz gut zu funktionieren. Ich habe jetzt nicht die Videos nachgeguckt, weil, ich gehe auch nicht in Nazi-Kneipen.
Lebenszeit und so
Genau,
auch,
Lebenszeit.
Ne?
Aber was ich da so nachlesen kann, das klingt sehr, sehr plausibel. Mhm. Ist auch nur fair,
weil, so wie ich gehört habe, schreibt News seine Artikel ja auch einfach mit KI.
Ach echt?
Ja.
Weiß ich gar nicht, kriege ich nicht mit. Ich sehe einfach nur, das ist so eine dieser Ecken, in die ich nicht reingucke, weil ich ganz genau weiß, was die denken. Ich bin ja konservativ genug, um mich in solche Denkmodelle sofort zu versetzen. Das heißt,
ich bin in Baden-Württemberg groß geworden.
Siehst du, du hast es mit der Muttermilch aufgesogen. Ich muss mich da kognitiv hinarbeiten. Du hingegen fühlst die Gehässigkeit.
Kommen wir zu den guten Nachrichten. Es sind zwei diese Woche. Und die erste
Moment, gab es nicht eben schon mal eine?
Ja. Du hast eine gute Nachricht gehabt, oder was? Hatte ich eine gute Nachricht?
Hattest du nicht eine gute Nachricht erzählt?
Habe ich eine gute Nachricht erzählt?
Ich weiß
Dann
es doch
Dann war es aus
nicht.
Versehen. Jetzt kommen die echten guten Nachrichten.
Ah.
Also, Joost Maurin hat in der Taz, der ist da in der Taz zuständig für Landwirtschaftsnachrichten. Und Joost Maurin hat sich mal die Zahlen des Bauernverbandes angeguckt, was so die Landwirtschaft im Jahr 2024/25, wie es dir so geht, was die so gemacht hat. So.
Kartoffeln ohne Ende.
Ja, Kartoffeln. Stellt sich raus, Ökolandwirtschaft lohnt sich. Und zwar lohnt sie sich viel, viel mehr als konventionelle Landwirtschaft. Und das sagen einfach die Zahlen, das sagt die Buchführung. Ich zitiere. Die Gewinne von Haupterwerbsbetrieben im ökologischen Landbau lagen 2024/25 mit durchschnittlich rund 96.000 Euro mehr als 20% über den Ergebnissen aller ausgewerteten Unternehmen, von denen nur sehr wenige ein Biosiegel haben. Das heißt, Biolandwirtschaft ist gut für die Artenvielfalt, für das Wasser, für die Böden und auch für die LandwirtInnen selbst. Das ist doch geil.
Ja, wird das da auch nochmal aufgeschlüsselt nach Betriebsgröße? Weil ich glaube, ob's. Das heißt, ich kann es tatsächlich nochmal drauf ankommen lassen und was ganz anderes machen als Medien.
Das kannst du machen. In der Lausitz werden immer Leute gesucht.
Ich will nicht in die Lausitz. Ja.
Gut, anderes Thema. Dann die zweite gute Nachricht. Wirtschaftliches Wachstum und CO2-Emissionen hängen nicht mehr miteinander zusammen. Zumindest in den allermeisten Ländern der Welt. Das fand eine Analyse der Energy and Climate Intelligence Unit heraus. Die hat sich einfach mal so CO2-Budgets und sowas alles angeguckt und eben auch BIP und was haben die Länder gemacht und so weiter. Und sie stellen fest, die betroffenen Länder, also die Länder, die es geschafft haben, ihr Wachstum vom Ausstoß fossiler Treibhausgase zu entkoppeln, repräsentieren ganze 92% der Weltbevölkerung. Natürlich muss man dann auch dazu sagen, sie repräsentieren nur 46% des globalen BIP, wo ich mich dann gefragt habe, wie heißt denn das dann eigentlich? Heißt das Weltbruttoprodukt? Stellt sich raus, das heißt wirklich Weltbruttoinlandsprodukt, was ja irgendwie ein bisschen, also ich finde, das klingt falsch. Aber es
ja,
heißt so.
Aber kann ja sein, dass es tatsächlich Außerirdische gibt.
Ja. Ja, das kann natürlich
die wir dann
sein.
Die wir dann natürlich unterwerfen müssen, damit es das Ausland ist.
Ja. Also, nochmal, ja. Also nicht ganz die Hälfte des globalen BIP wird da repräsentiert, aber die sagen, also die Energy and Climate Intelligence Unit, die sagen, dass diese Entkopplung sowas wie die neue wirtschaftliche Normalität ist. Und es sind nicht nur die Entwicklungs- und Schwellenländer, sondern es sind auch viele Länder dabei, wie wir hatten es, unser geliebtes Dänemark, aber auch andere skandinavische Länder, Brasilien ist dabei. Also es ist die neue wirtschaftliche Normalität. Die Frage ist nur, wer sagt es der Bundesregierung?
Daran wird ja gearbeitet. Das ist ein ganz interessantes Ding, also die Entkopplung CO2-BIP. Weil es ja diese Erzählung gibt, in einer begrenzten Welt ist unbegrenztes Wachstum nicht möglich und so. Das ist halt alles so ein bisschen esoterisch aufgeladen. Aber was sie ja eigentlich meinen ist, wir können nicht einfach begrenzte Rohstoffe extrahieren, um die zu benutzen, um irgendwelche, wie nennt man das, irgendwelchen Input zu veredeln und teuer zu verkaufen, also Werte zu schaffen und sowas. Das ist ja, was eigentlich damit gemeint ist. Aber
kurz reingekritscht, Ursula von der Leyen hat es in ihrer Rede von 2019 so ausgedrückt, wir können nicht mehr von der Erde nehmen, als wir zurückgeben.
Genau. Und das ist richtig. Das hat aber wenig zu tun mit dem Bruttoinlandsprodukt und dem Wachstum. Das ist so eine latentes Gespräch, das ich mit meinem Kumpel Rüdiger Bachmann, der ist ja Ökonomieprofessor, immer mal wieder habe, sowohl privat als auch öffentlich. Und der sagt, und ich wollte unbedingt nochmal eine Sendung machen, wo er das auch für doofe erklärt, sodass ich es dann auch vernünftig weitererzählen kann. Der sagt halt immer, es ist grundfalsch anzunehmen, dass Kapitalismus, also unsere Art des Wirtschaftens, dass die zwingend Wachstum braucht. Das ist nicht nötig. Das ist im Grunde, das Wachstum ergibt sich aus der Art und Weise, wie wir wirtschaften.
Ja.
Aber es ist nicht, wie nennt man das denn, der Ausgangspunkt. Wir wollen jetzt Wachstum und darum wirtschaften wir so. Sondern wir wirtschaften so und da fällt Wachstum hinten raus. Das verstehen viele, vor allen Dingen Politökonomen, miss oder absichtlich miss. Viele PolitikerInnen verstehen das sowieso gerne miss, weil Wachstum ist eine schöne, eindeutige Zahl, die man irgendwo hinschreiben kann. Aber was Rudi immer sagt, ist, es ist möglich, Kapitalismus und Marktwirtschaft und alles, was wir haben, zu betreiben, ohne dass es Wirtschaftswachstum gibt.
Ja.
Und das ist so, wenn du sagst, ja, wir entkoppeln halt CO2 vom BIP, zumindest in der Landwirtschaft, dann ist das ja schon mal ein Hinweis darauf, dass das gehen kann.
Ja, nicht nur in der Landwirtschaft, in der gesamten Wirtschaft ist das jetzt.
Ach so, also, war das.
Das betrifft okay. Die ganze Wirtschaft. Die Landwirtschaft
ja
war die gute Nachricht davor, aber
ach so,
das sind zwei verschiedene Nachrichten.
Gott, das macht mein Argument ja noch, war ja gar kein Argument.
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Und das wunderbare Thema der letzten Woche war Batman. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Bruce Wayne reiste kürzlich nach Batman, liegt in der Türkei, und sah sich beeindruckt die Stadt an. Sprach, ich komme aus Gotham. Ich bin zwar kein Moslem, doch hoffe ich krieg hier Rabatt, Mann.
Ja.
Batman, gibt es wirklich Batman in der Türkei?
Batman ist eine Stadt in der Türkei.
Wie geil, das ist ja noch besser als mein, ich fahre zur Kur nach Bad Spencer.
Ja, und es gibt auch eine lustige Nachricht, die ist allerdings schon ein bisschen älter, die mir der Jens dann dazu auch noch geschickt hat, die ist 17 Jahre alt schon. Aber tatsächlich hat Batman Christopher Nolan verklagt.
Was?
Weil der Stadt der Name einfach ohne Erlaubnis genutzt wurde.
Aber Nolan hat das doch nicht erfunden. Das war doch aus diesem Comic-Heft,
dachte ich immer. Ja, ich weiß. Aber ja, ist wohl auch nicht sehr erfolgreich gewesen.
Ich nehme natürlich den Limerick von Jinx, der ein wenig schwer vorzutragen ist. Ich hoffe, ich mach's richtig. Ne, Batman. Ne, Batman.
Der war wirklich sehr schön. So, ich habe geschwankt zwischen Regina Meier und Katja und ich nehme aber den von Regina Meier. Soran Mamdani aus Manhattan will als Mayor New York nun retten. Den ÖPNV gibt's bald für lau. That's fucking really not bad, man. Was nehmen wir denn als Thema von dieser Woche mit in die nächste Woche? Fett.
Fett. Fett ist gut.
Fett ist gut?
Fett.
Ich sage ja, die skurrile Nachricht gibt es eigentlich nur, damit wir am Ende ein Thema für den Lehrer wegfinden. Dann machen wir das Fett und kommen zum Börsenticker. Montag.
Oh, DAX lässt zum Wochenstart Gewinne liegen.
Dienstag.
DAX geht mit Mini-Plus aus dem Handel.
Mittwoch.
Zurückhaltung vor dem Fettzinsentscheid.
Donnerstag.
DAX-Anleger schütteln KI-Sorgen ab.
Freitag.
Jahresendrally läuft an.
Okay.
Jahresendrally ist, weiß nicht jeder. Ne? Jahresendrally ist, so im Dezember neigen sehr viele Anleger dazu,
Aktien nochmal
so richtig zuzugreifen. Genau. Mm. Und dann steigen auf einmal nochmal die Aktien.
Oh. Mm. Na gut. Ja, es ist ja wie Spenden und alles. Man entdeckt plötzlich, dass man doch noch ein bisschen Geld hat.
Ja. Und man entdeckt plötzlich, von welchen Newslettern man sich letztes Jahr schon hätte abmelden sollen.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Du konntest in den vergangenen Stunden nochmal überprüfen, ob das, was wir gesagt haben, stimmt oder nicht stimmt oder ob du vielleicht auch gerne noch ein bisschen was ergänzen würdest. Was hast du denn gefunden?
Also, wir fangen an bei Elon Musk und dem Einfluss der superreichen US-Amerikaner auf europäische Politik, beziehungsweise nicht die Politik der EU, sondern eben in UK. Da hattest du an einer Stelle gesagt, dass Musk Nigel Farage unterstützt. Das war auch im letzten Dezember noch so. Da hat Elon Musk eine große Spende an die Partei von Nigel Farage, Reform UK, überwiesen. Aber seit Anfang des Jahres sind die ein bisschen im Clinch miteinander und Elon Musk unterstützt inzwischen nicht mehr Reform UK, sondern die neu gegründete rechte Partei Advanced UK. Die wurde gegründet von Ben Habib, einer Person, die, wie gesagt, jetzt sehr von Elon Musk gepusht wird. Und der war ursprünglich Mitglied bei Reform UK, hat sich dann aber mit Nigel Farage überworfen. Und in dieser Partei Advanced UK ist auch der extrem rechte Aktivist Tommy Robinson, der wurde zum Beispiel wegen Falschaussagen über Geflüchtete verurteilt, war auch eine Zeit lang im Gefängnis. Und Elon Musk unterstützt den netterweise finanziell bei den Gerichtsprozessen. Also er mischt noch mit, aber genau inzwischen oder im Moment, das kann ja auch immer schnell umschwingen, nicht mehr die Partei, unterstützt er nicht mehr die Partei von Nigel Farage, sondern eben Advanced UK. Mhm. Dann fand ich das sehr schön, was du über dieses Zuhörcafé erzählt hast und habe nochmal geschaut. Und es gibt diesen Zuhörkiosk in der Nähe des Südsterns seit 2021. Das sind zwei pensionierte LehrerInnen, die den eröffnet haben. Und das Konzept gibt es aber auch in vielen anderen Städten. Seit 6 Jahren, teilweise kurz geschlossen wegen Corona, zum Beispiel in Hamburg, in einem U-Bahnhof in der Emilienstraße. Und in Berlin, das fand ich auch sehr schön, gibt es eine Initiative oder ein Verein, der heißt Zuhören einfach nur. Und die machen auch so Pop-up-Zuhörräume, sehr schönes Wort auch, in Kiezen zum Beispiel, wo sie eben jetzt nicht dauerhaft Leuten zuhören, aber das immer mal wieder anbieten.
Cool.
Dann wollte ich noch sehr Holgers Podcast-Empfehlung für If Books Could Kill unterstreichen. Das ist auch einer meiner Lieblingspodcasts. Und am Ende der Sendung hast du ja über diese Studie gesprochen, in der es um den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß ging. Und da hast du an einer Stelle sowas gesagt, wie dass die 92% der Weltbevölkerung repräsentiert. Und diese 92% beziehen sich nicht auf die Weltbevölkerung, sondern auf den Anteil der Länder an der Weltwirtschaft. Das heißt, also wir haben einmal diese Länder, die 46% des Bruttoweltprodukts ausmachen, in denen die Emissionen sogar sinken, während die Wirtschaft wächst, und aber fast die gesamte Weltwirtschaft, in der diese Entkopplung inzwischen funktioniert. Und das genau schaut sich diese Studie eben an.
Sehr gut.
Das war's von mir für heute.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und ein schönes Wochenende.
Danke, dir auch. Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Heute ist auch der letzte Tag, an dem ihr noch Mitglied werden könnt bei den Ultras oder im Fanclub bei Steady. Wenn ihr bis 23.59 Uhr heute, also am 12. Dezember, dort in der Liste steht, Ultras oder Fanclub bei Steady, und eure Adresse hinterlassen habt oder die Adresse der Person, die beschenkt werden soll, dann bekommt ihr eine Weihnachtspostkarte, unterschrieben von Holger und mir. Und wir lesen natürlich am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und genau das kommt jetzt.
Dünz 1.
Martin Afanasiev.
Oops, I did it again.
Der Dösewicht hat zu spät erfahren, dass der Chaos Communication Kongress in Niedersachsen als Bildungsurlaub anerkannt wird und hat nun kein Ticket besorgt.
Oh, Alter, das ist doch seit 10 Jahren schon so oder noch länger.
Ja, ich dachte auch, das sei bekannt.
Ja, stimmt. Also Leute, für den Chaos Communication Congress zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, in Hamburg mittlerweile wieder, könnt ihr Bildungsurlaub beantragen.
In manchen Bundesländern. In Berlin zum Beispiel gibt es einfach gar keinen Bildungsurlaub.
Ja, merkt man auch, wenn man so auf der Straße unterwegs ist, finde ich. Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Miniserien diesen Monat. Haus Kummerfeld mit V und DT auf Arte TV.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Kirsten freut sich auf die. Ja, wusstest du eigentlich, dass wenn ich ein Mädchen geworden wäre, ich Kirsten heißen würde?
Nein, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ja.
Kirsten freut sich auf, also die andere Holgi, freut sich auf die jährliche Postkarte der Wochendämmerung. Vielen Dank.
Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet, für die Freiheit ist kein Opfer zu groß.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Lorenz.
Christian Manjewski.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
So nicht, Herr Klein, so nicht. Aschnatzk Durbatuluk, Aschnatzk Gimbatul, Aschnatzk Zrakatuluk, Akburzumischi Krimpatul. Und die Karte bitte per Eilnacktsgull an die hinterlegte Versandadresse. Ich.
Okay. Ja, das ist bestimmt wieder so ein Tolkien-Ding.
Oder klingonisch.
Also die Nazgul, das waren auf jeden Fall Figuren auch aus Herr der Ringe.
Naja.
Jonas.
Naja, wer hat das schon gelesen?
Nathalie. Ich zum Beispiel.
Lisa und Sebastian.
Lise wünscht allen einen schönen Advent und viele Siege auf Katan.
Maike Ahrensen.
Oh ja, das spielen wir dann auch wieder. Das ist bei meinen Eltern, wird immer Siedler von Katan gespielt. Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Roland, der Freshcuber, zieht jetzt in seinen zweisitzigen Kompaktschutzraum K2000. An Bord genügt eine Tagesration an Speisen und Getränken. Sie zirkuliert.
Katrin meint Ecosieren statt Googlen hilft dem Klima und der Demokratie Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Sven Böing.
Es ist Herbstnüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es war eine Kita in Deutschland, der Träger sie doch viel zu klein fand.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Doch auch für den Anbau war die Planung nicht schlau, selbst mit der erziehenden Einwand.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Komzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Hey Karsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Oft empfohlen, endlich im Fanclub. Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Was wir gerade erleben, ist nicht einfach die Rückkehr des Patriarchats, sondern des superarchaischen Patriarchats. Das Patriarchat.
Patriarchaiachat.
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 Ja, jetzt haben wir es.
Ja, ja, ist wie bei Bananen, die 30% größer sind als normal. Die heißen auch Bananane. Alice de Chen.
Mein Pups kommt wie ein Gewitter. Dein Pups macht sich ein und zittert.
Ist das irgendwie von Haftbefehl?
Ich weiß nicht, aber nein, das glaube ich jetzt nicht.
Mein Pups kommt wie ein Gewitter.
Das ist vielleicht von den Kindern von Haftbefehl oder so.
Kindern von Haftbefehl. Ja. Cristiano del Tauscho.
Und so weiter. Der Left Wing Commander.
Benny der Dings da.
Chabos wissen, wer DJ Bobo ist.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grunde noch immer die alten Affen.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Natürlich muss mit Krieg für immer Schluss gemacht werden. Natürlich kann das nur gelingen, wenn die ganze Welt einer einheitlichen Regierung unterstellt wird. Unsere Kronen und Fahnen sind dabei hinderlich. Natürlich müssen sie verschwinden.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Es ist so mit Tabak und Rum. Es ist man froh, dann fällt man um.
Die ungarischen Sprachen ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Cool. Bei uns zieht wieder ein kleiner Weihnachtswichtel ein. Er heißt Loki und macht freundliche Streiche. Es macht Spaß und ich kann wieder etwas Kind sein. Kann ich allen nur empfehlen.
Matthias Flader.
Ich habe jetzt gehört, was es ist. Also tatsächlich haben Freundinnen von meiner Tochter auch Weihnachtswichtel bei sich wohnen.
Mhm.
Und die haben dann da so ein kleines, die kriegen dann manchmal ein Bettchen, die kriegen was zu essen hingestellt und so. Also die werden da ganz gut versorgt, die Weihnachtswichte. Ja.
Räumen die auch auf, wie bei uns Kölnern, die Heinzelmännchen?
Nee, die räumen nicht auf. Die legst einen Keks hin und am nächsten Tag wurde da was abgebissen und so, weil die essen nicht so viel, die sind ja sehr klein. Ja. Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Friedrichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Mariana Friedrich.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Kratz.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez, Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Roland. Im Namen des Königs von Roland.
Anja und Jan in Bielefeld.
This is water, bitches.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Kiselermack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen von der Kanzlei Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Marcel Köppen.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kulfing.
Jeanette Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Botschafter der Liebe. Liebe als Botschaft, Trieb als Motor.
Detmar Liesen.
Das habe ich da gerade gelesen.
Ja, hast du.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus Damm-Arzgebirg Miriquidi.
Wenn du Finn heißt, nimm deinen Schlüssel mit.
Frank Nitsche, was hab ich da gerade vorgelesen? Ne?
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Annette, och, das war schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Tag des Baumkuchens aufmerksam, wird aber nach 10 Tagen mit indischem Essen nicht selbst daran teilnehmen.
Axel Rasmussen.
Weisheiten der Menschlichkeit, Episode 2. Heute ein Zitat von Steve de Chazard. Reden über Probleme lässt Probleme wachsen. Reden über Lösungen lässt Lösungen wachsen.
Das ist gut. Mhm. Dispatches from the Nerdreich. Rubio demands diplomats return to Times New Roman. Calibri is too woke. There's a new serif in town.
Das ist eigentlich auch die skurrile Nachricht der Woche, ne? Dass der US-Außenminister nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Das wussten wir ja, aber dass er aber so wenig Tassen im Schrank hat.
Ich hatte es auch irgendwann mal geöffnet und gedacht, das ist die skurrile Nachricht. Und dann habe ich es vergessen, mir zu notieren. Aber gut, dass ihr aufgepasst habt, liebe Hörerinnen und Hörer im Abspann. Gut.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Mirjam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Lilly Rohe.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers. Und Adresse und so weiter. Die ich jetzt nicht
lies
vorlese.
Lies doch mal vor.
Nein.
Wieso, vielleicht kriegt er Geschenke oder Besuch.
Ich lasse es. Aber da steht noch Danke. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Konsel Skibidibi.
Alexander Sparkowski.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic. Tease the people with kindness.
19.
When a grid's misaligned with another behind, that's a moire. Moire.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Evil begins when you begin to treat people as things.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dann ganz oft Tschüss und so weiter.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Umfrage. März mit 68% der Bundesbürger unzufrieden.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
Der Lux freut sich über genug Lohn, um den Lieblingspodcast wieder zu unterstützen und grüßt Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Haben die Adventsdeko im Haus verteilt und bei Priscilla und Gwyneth Molesworth für die nächsten Wochen Glühwein satt geordert.
Moos, Mutze und Waldwuffel.
Scheiße KI, warum schmeißt du irgendwelche Namen raus? Und wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, nur die Kadda, du sexistische, künstliche Dummheit. Oh!
Ja, bin mal gespannt. Die schauen sich's an. Also ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass wenn im Abspann mein Teil nicht zu hören ist, liegt es nicht an mir. Was ich zuerst dachte, da habe ich mich verschnitten oder manchmal ist auch
Haken falsch gesetzt.
Manchmal ist auch, wenn ich das dann aus meiner Software rausrendere, dann geht auch manchmal ein bisschen was verloren. Aber nein, daran lag es nicht, sondern es ist irgendwas in der KI, die das hinterher bearbeitet.
Ja, scheiße KI, voila.
Ja, Martin Unterlechner.
Jan van Finkenheue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Jetzt ist M60 und hat diesen Gruß immer noch nicht gehört. Weiterhin viel Würfelglück.
Luisa Weyers.
Timo Vicky.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mieto Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Auch von mir vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und es war die Wochendämmerung von Freitag, dem 12. Dezember 2025. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.